Zu wenig Kinder für Deutschland. Diese Angst geht gerade wieder um im Land. 2025 waren es gerade mal etwas mehr als 650.000 Kinder, die hier geboren wurden. So wenige wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
So wenig Babys seit ever.
Kinder, ja.
Es ist ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt.
Sie sind es, die fehlen.
Leere Kitas, leere Spielplätze.
Immer öfter passen Kinder nicht zu Lebensentwürfen.
Vor allem westliche Länder sehen langsam doch ziemlich alt aus.
Bevölkerungsforscher besorgt.
Dabei ist Nachwuchs wichtig. Für unser Rentensystem, für die Pflege und die Wirtschaft. Es geht um Generationengerechtigkeit und darum, Aufgaben auf genug Schultern zu verteilen. Doch nicht überall hat man Angst vorm Schrumpfen. Insgesamt wächst die Weltbevölkerung. Mehr als 8 Milliarden Menschen leben gerade auf der Erde. Tendenz steigend. Und damit stellen sich ganz andere Fragen. Reichen die Ressourcen auf dem Planeten? Haben wir genug Essen, Wasser, Platz? Ob eine Bevölkerung wächst oder schrumpft, das hängt von 3 Faktoren ab. Erstens, wie viele Kinder werden geboren? Zweitens, wie viele Menschen sterben? Und drittens, wandern mehr Menschen aus als ein oder andersrum? Für Politik geht es um mehr als reine Zahlenspiele. Immer wieder versuchen Regierungen, Einfluss auf die Bevölkerungsgröße zu nehmen. Mal wollen sie mehr, mal weniger Menschen in ihrem Staatsgebiet. Dabei setzen sie auf unterschiedliche Strategien. Das reicht von freiwilligen Maßnahmen bis zu massivem Zwang.
Also geprägt hat die Ein-Kind-Politik natürlich die Gesellschaft sehr tiefgreifend. Es ist also eine schreckliche, einschneidende Politik gewesen mit wenig positiven Ergebnissen. Das wäre meine Bilanz.
Was darf Bevölkerungspolitik? Hat sie in der Geschichte überhaupt etwas gebracht? In dieser Folge suchen wir Antworten auf diese Fragen. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Ann Tran. Nach vielen Jahren Bürgerkrieg in China tritt am 1. Oktober 1949 der Kommunistenführer Mao Zedong vor die Massen. Sein Konkurrent Chiang Kai-shek sowie viele weitere Nationalisten sind auf die Insel Taiwan geflohen und führen dort ihren eigenen Staat fort. Hunderttausende versammeln sich an diesem Herbsttag auf dem Tiananmen-Platz in Peking, der Platz des himmlischen Friedens. Sie feiern das Ende des Krieges und einen möglichen Neuanfang, denn Mao Zedong ruft die Volksrepublik China aus. Die politische Führung will wissen, wie viele Menschen leben in diesem neuen Staat. Deswegen findet 1953 die erste moderne Volkszählung Chinas statt. Das Ergebnis? Rund 580 Millionen. So viele Menschen sind zu diesem Zeitpunkt im Land.
Also unter Mao fand man diese Zahl gut?
Das ist Klaus Mühlhahn. Er ist Professor für Kultur und Geschichte des modernen Chinas an der FU Berlin. Warum Mao diese Zahl gut fand, erklärt Mühlhahn so.
Mao war immer der Auffassung, dass Chinas Reichtum ist seine große Bevölkerung. Da gibt es so unzählige Zitate, die er das gemacht hat. Und im Grunde genommen hat man das auch als positives Zeichen gesehen. Und ich möchte noch einen Punkt da bringen. Ich meine, in der traditionellen chinesischen Gesellschaft ist Kinderreichtum ein Zeichen von gesellschaftlicher Stabilität und Prosperität. Das war schon immer so. Familien waren stolz auf ihre vielen Kinder. Und insofern hat man auch das gesehen, 1953, als Zeichen, China ist auf einem guten Weg.
Is China's aging leader Mao Zedong losing control?
13 Jahre später. Wieder versammeln sich die Massen auf dem Tiananmen-Platz. Und doch ist vieles anders. Mao Zedongs Ansehen ist angekratzt. Denn seine Politik vom großen Sprung nach vorn, die hat Hunger über Chinas Bevölkerung gebracht.
Die Anfangsphase in 50er, 60er Jahren, dass man mehr Kinder will, das führt ja dann, oder sagen wir so, die Phase, die dann kommt, ist der große Sprung nach vorn mit einer gigantischen Hungersnot.
Immer mehr kritische Stimmen sammeln sich. Mao ist nicht mehr die unangefochtene Nummer 1 im Staat. Und das will er schnell wieder ändern. Auch deswegen ruft er 1966 die Kulturrevolution aus. Sie soll die Gesellschaft reinigen von allen schlechten Einflüssen. Immer wieder spricht Mao von vier Relikten: alte Ideen, alte Kultur, alte Sitten und alte Gewohnheiten. In der Realität bedeutet diese Politik maßlose Gewalt, Angst und Chaos. Es ist vor allem ein Kampf jung gegen alt. Junge Rotgardisten folgen Maos Politik unwidersprochen. Eltern werden von ihren eigenen Kindern denunziert, Lehrer von ihren Schülern öffentlich gedemütigt und beschimpft. Es kommt zu Folter und Lynchmorden, auch an Wissenschaftlern und vielen anderen. Erst mit Maos Tod 1976, also 10 Jahre später, endet die Kulturrevolution. Zu Mao und seiner radikalen Politik haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht. Hört da gerne rein, wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Aber zurück in die 50er und 60er Jahre.
58, 59, 60 sterben wahrscheinlich rund 40 Millionen Menschen, darunter sehr viele Kinder. Und plötzlich ist für die Führung völlig klar, wir haben hier ein Problem. Wie können wir eigentlich die Bevölkerung ernähren? Und das im zweiten Schritt führt dazu, wie gehen wir eigentlich mit der Bevölkerungsproblematik insgesamt um, wenn wir sowas für die Zukunft verhindern wollen. Am Anfang versucht man es, wie man es immer gemacht hat in China, in der Zeit mit Propaganda. Es gibt eine Kampagne, die heißt später länger weniger, also später heiraten, länger kinderlos, weniger Kinder auf die Welt bringen. Und diese Kampagne, die bereits in den 70er Jahren beginnt, also Anfang der 70er Jahre, im Grunde genommen ist eigentlich auch sehr erfolgreich und führt dann dazu, dass die Geburtenrate doch schon deutlich zurückgeht.
Heißt konkret, 1980 bekommt eine Frau in China laut UN-Angaben im Schnitt nur noch 2,7 Kinder. 1974, also 6 Jahre vorher, waren es noch 4,2. Mao Zedong bekommt davon nichts mehr mit. Er stirbt 1976. Auf ihn folgt Deng Xiaoping und mit ihm die sozialistische Modernisierung und schrittweise wirtschaftliche Öffnung Chinas.
Die Überlegungen, die da in der Führung stattfinden, das möchte ich vielleicht vorwegschieben, sind uns natürlich nicht im Detail bekannt. Man kann natürlich die Argumente rekonstruieren, wie sie publiziert wurden. Und in den öffentlichen oder amtlichen Verlautbarungen wird sehr deutlich, dass die Regierung der Meinung ist, dass die Wirtschaftsreformen, die man 1979 einleitet, dass die Wirtschaftsreformen nicht erfolgreich sein können, wenn man nicht die Geburtenrate noch weiter runterbringt, als sie durch die vorherige, im Grunde genommen freiwillige Kampagne erzeugt wurden.
Weniger Geburten für mehr Wirtschaftswachstum. Das ist die Devise der neuen chinesischen Führung. Und dafür reichen nicht mehr nur wohlwollende Worte. Radikalere Schritte müssen her. Die Geburtsstunde der Ein-Kind-Politik. Und was passiert mit Familien, wenn sie dann sagen, ist mir egal, ich bekomme trotzdem 2, 3, 4 Kinder?
Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Man muss vielleicht noch sagen, und das weiß ich auch aus meinen persönlichen Beobachtungen, aus meiner Zeit damals, als ich das erste Mal 1984 nach China gereist bin. Und man ist auf das Land gefahren und es war alles voller Kinder. Und dann habe ich meine Gewehrsleute oder meine Begleiter und Begleiterinnen gefragt, ich dachte, ihr habt Ein-Kind-Politik. Wie kann das eigentlich sein? Es ist alles voller Kinder hier. Und da hat natürlich die Bevölkerung vor allem ganz viele Möglichkeiten entwickelt, sich der Ein-Kind-Politik zu entziehen, zumal auf dem Land. Also da sind dann zum Beispiel Frauen für die Geburt in andere Kreise gegangen, zu Verwandten. Da hat man, wenn die Inspektionsteams kamen in die Dörfer, die dann die Kinder gezählt haben, da sind die Kinder auch fürs Wochenende mal in den anderen Kreisen ein anderes Dorf gefahren. Das andere Dorf hat das aber alles aufgenommen, weil man das genauso schwierig fand. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man versucht hat, dem zu entkommen. Allerdings, wenn der Staat jemanden gewissermaßen erwischt hat, dann gab es verschiedene, ich sag mal, Strafen, von finanziellen Strafen, Einbußen bei der Versorgung mit wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Kohle auf dem Land, was eine große Rolle spielt. Da gab es dann bis hin im Grunde zu Zwangsadoptionen, Zwangssterilisationen. Das ist die ganze Bandbreite auch von sozusagen wirklich ja, Eingriffen, die die persönliche, schon den Körper, die Familie, die persönliche Sphäre des Menschen beeinträchtigen. Das war alles sozusagen da drin.
Thank you. Haben Sie da auch persönlich Menschen kennengelernt, denen sowas widerfahren ist? Was hat es ja bei den Menschen hinterlassen? Das bleibt ja für immer.
Ja, das bleibt für immer. Ich habe vor allem mit Menschen geredet, die zum Beispiel gezwungen wurden, Abtreibung vorzunehmen. Also jetzt auch nicht sehr viele, aber unter meinem Bekanntenkreis waren ein oder zwei solcher Fälle. Und da war die Verbitterung, da war einfach auch wirklich der Schrecken darüber, dass der Staat so etwas machen kann mit dem Körper einer Frau. Gegen ihren Willen, der war schon sehr hoch und die Verbitterung sehr hoch. Und viele haben dann auch, gerade von denen, die es getroffen hat, die sind im Grunde genommen versucht, auch China zu verlassen. Das war natürlich bei den großen Zahlen nicht bei allen möglich, aber da in meinem Bekanntenkreis war das immer eine Möglichkeit, eigentlich da mit dem Problem umzugehen.
Außerdem gab es Ausnahmen für ethnische Minderheiten in China. Für Uiguren beispielsweise galten etwas gelockerte Regeln. Sie und weitere Minderheiten erleben allerdings heute starke Repressionen sowie Zwangssterilisationen. Einige sprechen auch von einem schleichenden Genozid.
China ist ein Land voller Widersprüche und es ist ja ein multiethnisches Land mit 55 Minderheiten. Einige Minderheiten wie die Mongolen, die Uiguren oder die Tibetaner besetzen ja, oder was heißt besetzen, sie wohnen. Ihre Regionen in China machen im Grunde fast ein Drittel der gesamten Landesfläche aus oder mehr. Jetzt war China natürlich in 1979 nach der Kulturrevolution, wo sowieso schon sehr viele Minderheiten drunter gelitten haben, in einer Situation, wo es unbedingt diese Minderheiten sozusagen befriedigen musste. Oder man wollte nicht einen weiteren Konfliktpunkt aufbauen, zumal in den Minderheiten eben das Festhalten an mehr Kindern sogar noch eine höhere Bedeutung hat als in China. Also man wollte einfach diesen Konflikt aus dem Weg gehen.
In China kommt es damals zu Zwangssterilisationen und Abtreibungen, vor allem von weiblichen Föten.
Also da spielen einerseits natürlich kulturelle Vorstellungen eine Rolle. China ist eine patriarchalische Gesellschaft. Die Väter, die Männer haben immer eine besondere Rolle als sozusagen diejenigen, die die Linie weitertragen. Und das spielt auch eine Rolle, aber es gibt auch knallharte, feste ökonomische Überlegungen, insbesondere weil eben in der Landwirtschaft Söhne besonders wichtig waren und gefragt waren als Arbeitskräfte. Diese verschiedenen Faktoren führten dann dazu, dass im Grunde genommen die Ein-Kind-Politik viele Familien, insbesondere auf dem Land, dazu gebracht haben, dass sie dann eigentlich die weiblichen Föten abgetrieben haben. Freiwillig.
Und so kämpft China bis heute mit einem Männerüberschuss.
Absolut. Und das ist natürlich etwas, wo man auch sich überlegen muss, wo ich mich auch immer frage, war das eigentlich der Führung nicht klar, dass das passiert? Weil sie kannten natürlich ihre Gesellschaft. Es gibt ja zahllose Diskussionen, auch in der chinesischen kommunistischen Partei, über Gleichberechtigung und so weiter. Aber sie hatten auch immer wieder viel Anlass, darüber nachzudenken, dass das in der Gesellschaft nicht alles so gleichberechtigt ist. Also ich frage mich, warum man das nicht vorhergesehen hat. Aber die Konsequenzen waren natürlich ein deutlicher Männerüberschuss, wesentlich mehr männliche Geburten als weibliche Geburten. Ich meine, wir sind dann schon auf einem Bereich zur schlimmsten Zeit von etwa 120 Männer, im Vergleich zu 100 Mädchen. Also der Überhang war sehr deutlich. Und das führt dann dazu, dass heute auch sehr viele junge Männer oder Männer, heute sind sie vielleicht gar nicht mehr jung, unverheiratet sind oder große Schwierigkeiten haben, eine Frau zu finden.
Eigentlich hat China ja damals diese Maßnahme nur eingeführt, weil man Angst hatte, eben die Bevölkerung nicht mehr ernähren zu können, weil man auch schnell wachsen wollte, was man ja durchaus auch geschafft hat. Man könnte unter diesen Aspekten womöglich die Ein-Kind-Politik durchaus politisch auch irgendwie rechtfertigen. Ich weiß gar nicht, wie sieht da Ihre Haltung zu aus?
Also ich bezweifle, dass die Ein-Kind-Politik wesentlich dazu beigetragen hat, den Wohlstand in China aufzubauen oder entsprechend zu erzeugen. Dazu ist am Ende des Tages der wirtschaftliche Aufschwung eigentlich von zu vielen anderen Faktoren abhängig. Und China hat ja eher davon profitiert, von den großen Arbeitskräften. Die Arbeitskräfte haben den Aufstieg Chinas, also die vielen Arbeiter, die für wenig Lohn lange Arbeitsstunden ableisten, die haben eigentlich dazu geführt, dass Chinas Wirtschaftswunder überhaupt möglich wäre. Ich glaube, ich würde sogar die Frage umdrehen und fragen, China hätte seine Entwicklung nicht durchlaufen können, hätte es nicht diese große Bevölkerung gehabt. Und man könnte genauso darüber nachdenken, dass die Ein-Kind-Politik auch von diesem Hintergrund Wirtschaftswachstum gekostet hat, weil sie ja im Grunde genommen dazu führt, dass die Löhne steigen, was sie in China natürlich auch schon seit vielen Jahren tun, weil das unendliche Reservoir billiger Arbeitskräfte eben nicht mehr vorhanden ist und vor allem auch, weil natürlich junge Menschen, die dazukommen, ja auch mehr konsumieren und so weiter. Also es ist eine ungelöste Frage. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, man könnte das Argument auch machen, dass die Ein-Kind-Politik Wirtschaftswachstum gekostet hat.
Also wird China womöglich zuerst alt, bevor es richtig reich wird?
Das ist jetzt schon eine Tatsache. Das ist ein nicht mehr zu umgehendes sozusagen Diktum. Es wird älter. Es ist zwar schon reich geworden, aber man darf nicht vergessen, nicht jeder in China ist reich. Und die Ungleichheit ist ja auch sehr groß. Und für viele, viele Menschen, Familien, die sind heute in der Situation, dass sie ein Kind haben, was beide Eltern ernähren muss. Und vielleicht auch noch ein Großelternteil, was jetzt schon angesichts eines praktisch nur rudimentär vorhandenen Rentensystems schon jetzt eine hohe Belastung darstellt.
Und das teilweise auch ins Ausland geschickt wurde.
Genau, und das teilweise auch ins Ausland geschickt wurde.
Würden Sie dann sagen, durch und durch verfehlte Bevölkerungspolitik?
Ich halte das für ein großen Fehler, den man damals gemacht hat. Wie gesagt, deshalb würde mich interessieren, aber man muss ganz ehrlich sein, dazu fehlen uns im Moment die Unterlagen, weil wir keine Möglichkeit haben, die internen Diskussionen nachzuvollziehen. Aber eins ist sicher, und das kann man schon belegen, es gab auch in der damaligen Zeit Stimmen in China, die vor der Ein-Kind-Politik gewarnt haben. Und die, wie ich schon gesagt habe, die Diskussion um die Ein-Kind-Politik hat in China nie aufgehört. Und mindestens schon ab 2010 hat man eigentlich damit gerechnet. Oder vorher, dass die Ein-Kind-Politik aufgehoben werden sollte. Da gab es zahllose Wissenschaftler in China, die gesagt haben, diese Politik ist ein Fehler, wir müssen sie ändern. Und deshalb ist für mich, also neben dem Problem, dass die Einführung dieser Politik falsch war, ist das zweite Problem, dass die Korrektur, die notwendige Korrektur, viel zu spät erfolgte, beziehungsweise trotz vieler Stimmen in China die Führung nicht in der Lage war, diese Politik zu korrigieren.
Denn erst 2015 beendet China seine Ein-Kind-Politik und führt die Zwei-Kind-Politik ein. 6 Jahre später, 2021, folgt die Drei-Kind-Politik. Die Bevölkerung soll jetzt also wachsen. Geändert hat das allerdings nicht viel. Die Geburtenzahlen bleiben niedrig.
Übrigens, sie ist genauso niedrig in Nordkorea, sie ist genauso niedrig in vielen anderen Regionen der Welt. Es gibt eine Untersuchung, die sagen, im Grunde genommen gibt es nur noch eine Region, das ist das südliche Afrika, wo wirklich eigentlich sehr viele Kinder noch auf die Welt gebracht werden. Überall sonst kehrt die Welt sicher ab. Aber in jeder Region, glaube ich, gibt es ganz spezifische kulturelle und sozusagen regionale oder länderspezifische Faktoren. Und für China spielen da viele Dinge eine Rolle. Einerseits, ein Kind aufzuziehen in den großen Städten ist wahnsinnig teuer, weil Kindergartenplätze, alles ist teuer. Es gibt ja keine subventionierten Kindergartenplätze. Die Großeltern sind aber auch nicht mehr einfach so in der Nähe, denn die Wohnungen in den Städten sind enorm teuer. Das heißt, das ist eine riesige finanzielle Belastung geworden für eine Familie. Das halte ich für wichtig, ist aber für mich nicht der entscheidende Punkt. Viel entscheidender ist, dass viele junge Frauen sich nicht mehr in der Rolle als Mütter sehen, weil sie der Meinung sind, weder die Gesellschaft noch die Familien erkennen das an. Viele junge Frauen haben andere Vorstellungen, sind oft gut ausgebildet, haben ehrgeizige Pläne und finden sich in der patriarchalischen Gesellschaft nicht wohl. Und im Gegenteil, sie haben kein Interesse daran, sozusagen den Anforderungen der Politik Folge zu leisten und ihre eigenen Wünsche und Erwartungen zurückzustellen. Und ich meine, eine Kollegin von mir spricht von Gebärverweigerung. Und ich glaube, das ist ein richtiges Wort in diesem Kontext.
Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die die Politik ergreift, um trotzdem etwas am Bevölkerungsrückgang zu tun?
Man versucht es mit finanziellen Anreizen, man versucht es mit zu Kindergeldähnlichen Zahlungen, man versucht es mit Subventionen für die Kindergärten und so weiter und so fort. Man hat es auch versucht, das ist aber auch nicht gelungen, man hat versucht schon vor einigen Jahren das Bildungssystem dahingehend umzubauen, dass eben Geld nicht der entscheidende Faktor ist, weil im Moment muss man ganz ehrlich sagen, China hat zwar ein merokratisches System, aber Geld spielt halt schon eine Rolle. Wer sich Nachhilfe leisten kann, dessen Kinder sind nachher auch erfolgreicher. Also dieses ganze finanzielle und andere Instrumentarium versucht die Regierung, aber es hat bisher noch keine Wirkung. Ich glaube auch, dass auch in der Zukunft die Wirkung sehr begrenzt sein will. Vielleicht auch hier eine kleine Anekdote. Ich war erst vor einem Jahr auf einer Reise in China und habe dort mit einer der Lokalregierungen gesprochen. Das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, die Lokalregierungen sind ja die Präsenz des Staates, die für die meisten Chinesen am relevantesten ist. Die haben sich auch darüber beklagt, dass also nicht nur in Shanghai, sondern auch mittlerweile in vielen Städten dieser sogenannten Second-Tier-Cities, ja, und auch die Geburtenraten schon deutlich zurückgehen. Und dann habe ich auch gefragt, ja, was könnt ihr denn dagegen machen? Und dann meinte er zu mir auf Chinesisch, er sagt, wir können ja vieles hier kontrollieren in unserem Land, aber das können wir nicht kontrollieren. Am Ende des Tages weiß die Regierung, dass sie da in einen Bereich geraten ist, wo das, was die Regierung an Instrumenten hat, eben nur noch eine begrenzte Wirksamkeit hat.
Und viele haben nicht vergessen, wie drastisch sich die Regierung mit der Ein-Kind-Politik in ihr Privatleben eingemischt hat, sagt Sinologe Klaus Mühlhahn.
Traumatisch war das auf jeden Fall. Also das möchte ich auch noch mal ganz deutlich unterstreichen. Das war eine traumatische Erfahrung. Aber diese traumatische Erfahrung wirkt heute vor allem dadurch fort, würde ich sagen, in einem mangelnden Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Regierung, aber auch ein mangelndes Vertrauen in die Werteorientierung der Regierung. Am Ende des Tages mussten Frauen vor allem ja erleben, dass die Regierung zu allem in der Lage ist, wenn sie es will. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, wenn Frauen heute zögern, Kinder zu haben, weil sie sagen, in welche Gesellschaft bringe ich diese Kinder und wird meinem Kind das vielleicht in der Zukunft wieder passieren? Deshalb ist vielleicht sogar der weitreichendste Schaden, den die Ein-Kind-Politik vorgenommen hat, dass sie eigentlich das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung in die nach-maoistische Regierung zerstört hat. Die trat ja an, dass sie sagt, die Brutalität und den Terror der Mao-Jahre lassen wir hinter uns. Jetzt konzentrieren wir uns auf Wohlstand und es wird keine Übergriffe mehr geben. Und dann geht diese neue Regierung 1980 eigentlich her und das Erste, was sie machen, ist, ein Programm aufzustellen, mit dem sie sehr tief in die Rechte der Menschen eingreifen. Das zerstört. Das zerstört Vertrauen. Das zerstört auch Optimismus in die Zukunft. Und ich glaube, das ist das Trauma, das heute noch nachwirkt.
Chinas Bevölkerungspolitik zeigt, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Nach einer Hungersnot will die Regierung die Bevölkerung stark begrenzen. Denn sie hat Angst, nicht mehr alle Menschen ernähren zu können. Außerdem soll die Wirtschaft wachsen, so schnell wie möglich. Und auch dafür soll die Geburtenrate sinken. Koste es, was es wolle. Auf diese Weise werden Menschen zu Zahlen, zu Kalkulationsmasse, die man einfach beschneiden kann oder es zumindest versucht. Dass dahinter Familien, Körper, Schicksale stehen, das ist egal. Diese Politik versetzt Menschen in Angst, drängt Frauen zu Abtreibungen, lässt sie zwangssterilisieren. Sie führt bis heute zu einem Männerüberschuss und hinterlässt eine traumatisierte Bevölkerung, die der politischen Führung bis heute oft nicht über den Weg traut, weil sie genau weiß, die Regierung geht wortwörtlich über Leichen. Das Beispiel China zeigt, solche drastischen bevölkerungspolitischen Maßnahmen führen nicht zum Ziel. Sie verursachen vielmehr das Gegenteil und säen Misstrauen. China ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber die grundsätzliche Frage haben sich schon viele Staaten gestellt. Wie kann man die Bevölkerungszahl regulieren? Kann man die überhaupt beeinflussen?
Fangen wir vielleicht von vorn an. Können wir sagen, seit wann zählen Gesellschaften ihre Bevölkerung und wozu eigentlich?
Ja, da können wir natürlich ganz lange zurückgehen. Also alle kennen die Weihnachtsgeschichte. Dann fängt es ja an, ja, aber ich glaube, was man jetzt unterscheiden muss, sind eben diese systematischen Zählungen, die eigentlich schon im Mittelalter so viele Städte durchführten, einfach um die steuerpflichtige Bevölkerung zu zählen.
Michaela Kreinfeld ist Soziologin an der Hertie School. Ihr Spezialgebiet ist Demografie und Bevölkerungsentwicklung.
Aber dass es größere Regionen gemacht haben, das setzte eigentlich erst mit der Bildung von Nationalstaaten ein. Also im 19. Jahrhundert, das dann, also für Deutschland ist dann natürlich Wiener Kongress, der Zollverein, die erste Zählung hervorgebracht. Der Hintergrund war vor allen Dingen, um im Rahmen der Beteiligten Region die wirtschaftliche Planung auf verlässliche statistische Füße zu stellen. Und mit der Festigung von Nationalstaaten ging es dann eben immer mehr darum, nicht nur für kleinere Regionen oder für Städte die Bevölkerung zu erfassen, sondern für größere Regionen. Und in Deutschland, also das, was heute Deutschland ist, also das ist vor allen Dingen, das ging damals Preußen sehr stark voran. 1805 wurde das Königliche Preußische Statistische Büro gegründet. Und letztendlich, das sind so die Institutionen, wo hinterher die statistischen Landesämter dann hervorgegangen sind. Heute gibt es diese Struktur ja immer noch und darüber steht das Statistische Bundesamt, der diese Daten dieser Landesämter zusammenführt. Aber letztendlich die Etablierung von Nationalstaaten und die Sammlung von Daten auf Nationalebene, die gehen schon Hand in Hand.
Das Volk zu zählen hat schon damals pragmatische Gründe, erklärt Michaela Kreinfeld. Man will wissen, wie viele Menschen müssen Steuern zahlen, wie viele Männer kann man für das Militär verpflichten. Mit diesen Zahlen kann ein Staat planen. Schon im antiken Griechenland beschreibt Platon den Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsgröße und der Stabilität einer Gesellschaft. Er stellt dabei weitgreifende Theorien auf, welche Menschen am besten miteinander Kinder bekommen sollten. Es geht also nicht nur ums Zählen, sondern vor allem um Kontrolle. Und auf diesen Ideen der griechischen Antike basieren dann auch spätere Überlegungen. Menschen werden als Verfügungsmasse verstanden und nicht als Individuen. Stichwort Eugenik. Die Idee, die angebliche Qualität einer Bevölkerung steuern zu können, kommt im 19. Jahrhundert auf. Dafür will man kontrollieren, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Die Nationalsozialisten treiben diese Vorstellung auf die Spitze, im negativen Sinne. Ihr Ziel, den selbsternannten Volkskörper reinhalten, heißt für sie möglichst arisch. Wer nicht in ihr Weltbild passt, wird aussortiert. Ein wichtiges Instrument für die Nazis ist die Volkszählung von 1939. Sie dient dazu, die Bevölkerung zu erfassen, in bestimmte Gruppen einzuordnen und zu klassifizieren. Es geht nicht nur ums Zählen der Menschen, sondern ums Bewerten. Wer nicht passt, wird vernichtet. Jüdische Menschen, Sinti und Roma, Homosexuelle, Obdachlose und weitere Menschengruppen werden systematisch verfolgt und ermordet. Behinderte und psychisch kranke Menschen zwangssterilisiert und in eigenen Lagern interniert und ebenfalls ermordet. Diese Vorstellung, Leben gegeneinander aufzuwiegen, ist natürlich komplett menschenfeindlich, entspringt aber einer älteren Idee, nämlich der Frage, wie viele Menschen sind zu viel? England, Mitte des 18. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution dreht die Gesellschaft in kürzester Zeit auf links. Neue Maschinen vereinfachen die Arbeit am Webstuhl. Der Startschuss für Massenproduktion. Fabriken schießen aus dem Boden. Die Bevölkerung boomt. Und mit ihr die Armut in der Arbeiterklasse. Ökonomen zerbrechen sich den Kopf, wie die Gesellschaft dieses ungebremste Wachstum stemmen kann. Der wohl bekannteste ist Thomas Robert Malthus. Malthus wird 1766 in der Nähe von London geboren. Er wächst in einer gut situierten Familie auf, zusammen mit 6 Geschwistern. Er liest Rousseau und begeistert sich für die Ideen der Aufklärung. Das Werk, mit dem Malthus in die Geschichte eingehen wird, heißt An Essay on the Principle of Population. Darin beschreibt Malthus bereits 1798 die Sorge, dass die Nahrungsmittelversorgung perspektivisch nicht gesichert ist, solange das Bevölkerungswachstum nicht eingedämmt werde. Also zu viele hungrige Mäuler für zu wenig Lebensmittel. Und diese Idee taucht in der Geschichte immer wieder in Argumentationen auf. Bis heute.
Malthus, der lebte eben, also geboren ist er 1766. in England. Und England, im Unterschied zu Deutschland, erlebt ja die industrielle Revolution früher als wir. Und entsprechend waren die sozialen Probleme, also die soziale Frage, war da früher sichtbar. Und Malthus, der hatte nicht nur eine Professur für Ökonomie, also Nationalökonomie damals, sondern er war auch Pfarrer von Haus aus. Ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, weil viele seiner Überlegungen, die waren sehr moralisch. Also diese religiöse Ausbildung, die sieht man sehr stark in seinen Schriften. Und er setzte sich eben mit diesen Problemen seiner Zeit auseinander, die er dort sah. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, er kam aus einem guten Hause. Also er war Edelmann, würde man sagen. Und sah diese Verelendung dieser unteren sozialen Schichten, die beobachtete er. Und seine Haupthypothese war, das liegt daran, dass die Bevölkerung zu stark wächst, die Fertilität dieser unteren sozialen Schichten. Also er hatte keine Sorge um die Fertilität der gehobenen Schichten, also seiner Klasse, sondern ihm ging es, er nannte das the passion of the sexes, das ist einfach ungebremst. Also die können sich einfach nicht kontrollieren, diese unteren sozialen Schichten. Und
auch ganz schön klassistisch, ne?
Genau, also man kann Malthus definitiv unterschiedlich lesen. Und die Sorge war eben, dass die unteren sozialen Schichten eben dermaßen stark vermehren. Und sie vermehren sich so stark, weil sie eben den Sexualtrieb nicht unter Kontrolle haben. Er war aber der Meinung, müsste doch eigentlich möglich sein. Also das war der moralische Appell, den liest man auch in seinen Schriften sehr stark. Und da sie eben das nicht möglich ist oder dass es so schwer möglich ist, dann wächst die Bevölkerung sehr stark, exponentiell ist seine Annahme, dass Bevölkerung ungebremst exponentiell wächst, aber die Nahrungsproduktion linear wachsen kann. Und aus diesem Grund kommt es immer wieder zu Zerwürfnissen. Und er glaubte eben damals, das Einzige, was Nahrungsmittelproduktion und Bevölkerungswachstum in Schach halten können, das sind letztendlich Krisen, Kriege, Seuchen. Und dann sind sie wieder in Schach und dann geht alles wieder von neuem los.
Im Feudalismus hat es teilweise noch Heiratsbeschränkungen für Knechte und Mägde gegeben. Sie werden während der industriellen Revolution aber obsolet. Menschen folgen der Arbeit, gehen in die Städte und heiraten, unabhängig von ihrem Stand.
Wenn man das im Vergleich zu Marx, der später geboren ist als Malthus, das heißt, sie haben sich nie kennengelernt, beide. Wenn man die beiden in Verbindung setzt, also für Malthus war klar, also das würde man heute als blaming the victim bezeichnen. Das heißt, die, die im Prinzip arm sind, für ihre eigene Armut und für ihre eigene Situation verantwortlich zu machen. Also er führt das auf das ungebremste Sexualverhalten der unteren Klassen einfach zurück. Während Marx ja das dann umdreht und sagt, nee, das ist nicht das Bevölkerungsverhalten, was hier das Problem ist, sondern die Ausbeutung des Proletariats. Das ist eigentlich das System, dass er sagt, naja, also Malthus, er hatte nicht recht. Also er hat es von einer ganz spezifischen Seite gesehen. Man muss es von einer ganz anderen Seite betrachten, die soziale Frage.
Und welche Handlungsempfehlungen hat Malthus aus seinen Thesen gezogen?
Ja, Malthus war ja eben sehr moralisch. Er appellierte sehr stark, nicht nur für Heiratsbeschränkungen, sehr kritisch, dass sie sich aufgelöst haben, aber er war auch der Meinung, dass man den Armen nicht unbedingt helfen müsste, weil wenn man denen hilft oder wenn man da noch Geld gibt in die Armenfürsorge, das würde das Problem ja gar nicht lösen. Dann haben sie mehr Geld, dann kriegen sie mehr Kinder. Und er sah eben ganz im Unterschied zu Marx, stand er der Armenfürsorge überhaupt nicht positiv gegenüber.
Und trotzdem finden ja seine Thesen sehr viel Zuspruch. Und ich finde fast, dass es für mich wie so ein kleiner Widerspruch klingt, wenn er doch diese theologische Ausbildung hat. Und man weiß ja auch, dass die Kirche auch sowas wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit auch gegenüber den Schwächeren lehrt, die Menschen. Das passt irgendwie nicht so richtig zu dem, was sie mir hier erzählen, zu seinen Thesen und das, was er daraus schließt für die Ärmeren. Aber er findet damit in seiner Zeit durchaus viel Zuspruch, oder?
Na, nicht nur in seiner Zeit. Also Malthus ist bis heute einer der wohl bedeutendsten Demografen, der auch bis heute noch zitiert wird und auch die demografische Forschung bis heute prägt. Und natürlich auch in einer anderen Art und Weise diese Ideen bis heute fortleben, nämlich diese Idee, dass zu viel Bevölkerung für die Welt nicht gut ist, weil die Erde eben nur begrenzt Ressourcen hat und das möglicherweise in gewissen Widerspruch miteinander steht. Also ich denke, seine Ideen, also in neo-malthusiastischer Art, wie man es bezeichnen möchte, die leben natürlich in gewisser Weise bis heute fort. Und in den 70ern mit den Club of Rome, mit der Population Bomb von Ehrlich, das ist ein zentrales Buch aus dem Jahr 1968, da sind natürlich auch Ideen, die eine ganz starke Verbindung zu Malthus haben. Ja.
Dieses Buch schlägt 1968 ein wie eine Bombe. Der US-Biologe Paul Ehrlich warnt in The Population Bomb vor Hunger und Ressourcenknappheit aufgrund einer zu schnell wachsenden Bevölkerung.
War die Weltbevölkerung, das Wachstum war auf dem Höchststand, das war der Peak. Und in der Zeit gab es natürlich sehr große Sorgen. Da gab es vor allen Dingen Sorgen, dass in Indien das starke Bevölkerungswachstum zu einer großen Katastrophe führen würde, dass es zu Hungersnöten kommen würde. Die Welt hatte bis dahin natürlich auch diverse Hungerkatastrophen miterleben müssen. Also das war ja nicht ganz unbegründet, diese Überlegung, dass Bevölkerungswachstum und Ressourcen und Nahrungsmittel, dass da ein Zusammenhang besteht. Und da hatte man sehr große Sorgen in den Ende der 60er Jahre, dass das zu einer Katastrophe führen könnte.
Viele Prognosen von Paul Ehrlich treten zwar nicht ein, aber die Debatte ist entfacht. Der Club of Rome, ein internationaler Zusammenschluss aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, veröffentlicht 4 Jahre später The Limits of Growth, die Grenzen des Wachstums. Unbegrenztes Wachstum schadet der Erde, so das Resümee der Forschenden. Das Bevölkerungswachstum einzudämmen, wird zur politischen Aufgabe. Bevölkerungspolitik wird so zum Teil von Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik. Und genau während diesen Diskussionen führt China die harte Maßnahme der Ein-Kind-Politik ein. Zu einem Umdenken kommt es erst 1994 bei der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Zahlen, sondern auch um Bildung, wirtschaftliche Unabhängigkeit und reproduktive Rechte. Immer wichtiger wird die Frage, unter welchen Umständen entscheiden sich Menschen für oder gegen Kinder? Und ohnehin will man nicht überall das Bevölkerungswachstum begrenzen. Frankreich im 18. Jahrhundert. Da sinken die Geburtenzahlen, während sie in den Nachbarländern steigen. Die Sorge geht um vor einem Geburtenrückgang, also Denatalität.
Und Malthus, der kannte auch die Entwicklung in Frankreich, aber er hat es mit Kriegsverwerfungen in Verbindung gebracht. Er dachte, naja, die Bevölkerung geht zurück und die Geburtenraten, die sind jetzt nicht so hoch. Das hat möglicherweise noch mit den kriegerischen Auseinandersetzungen Frankreichs und der besonderen Situation Frankreichs zu tun. Aber tatsächlich deutete sich da schon der erste demografische Übergang in Frankreich an, also der Rückgang der Bevölkerung.
Und wie reagiert Frankreichs Politik darauf?
Frankreich, schon aufgrund der Kriegsverluste, die Frankreich hinnehmen musste, die waren sehr besorgt über den demografischen, wie die das dargelegt haben, demografischen Niedergang. Und im Nachbarland Deutschland, da waren die Geburtenraten ja noch hoch und die Bevölkerungszahl und die militärische Stärke, die wurden zumindest damals sehr stark in Zusammenhang gebracht. Und im Vergleich zu Deutschland, diese Kombination aus niedrigen Geburtenraten, Bevölkerungsverlusten durch die Kriege, das wurde als Gefahr für die militärische und auch für die politische Stärke von Frankreich angesehen, dass jetzt auch noch die Geburtenraten zurückgehen. Und da wurde dann ganz gezielt auch über Bevölkerungspolitik nachgedacht.
Frankreich soll also mehr Kinder bekommen. Statt später und weniger, wie im China der 1970er Jahre, ist die Devise früher heiraten, kürzer kinderlos sein und mehr Nachwuchs bekommen. 1939, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, da beschließt Paris außerdem den Code de la Famille. Ein Gesetzespaket, das die Bedingungen fürs Kinderkriegen erleichtern soll.
Ja, durch familienpolitische Maßnahmen, also deutlich höheres Kindergeld für Personen mit mehreren Kindern. Und im Prinzip diese familienpolitischen Ideen, die ja durchaus gewisse pronatalistische Elemente haben, die wirken eigentlich in Frankreich bis heute in gewisser Weise nach. Also es gibt im Rentensystem ganz erhebliche Begünstigungen für Personen mit mehreren Kindern, also auch in anderen Bereichen. Und andererseits ist Frankreich auch ein Land im Vergleich zu Deutschland, das relativ früh eine Familienpolitik auf den Weg gebracht hat, die eine Vereinbarkeit von Kind und Beruf stärker erlaubt, als es in Deutschland der Fall war, viel früher. Und das, also der Ausbau von Crèches, also der Kinderbetreuung, das vollzog sich viel früher als in Westdeutschland. Das heißt, Familienpolitik war auch viel früher schon in dem Sinne gewissermaßen auch eine Politik, die auf Erwerbstätigkeit von Frauen, Integration in den Arbeitsmarkt zielte, als das in Deutschland der Fall war.
Und kann man sagen, wie erfolgreich diese eher sanften Maßnahmen im Vergleich zu ja, diesen radikalen Maßnahmen, die wir jetzt schon besprochen haben, Zwangssterilisierung, Ein-Kind-Politik Chinas, waren im historischen Blick?
Ja, ich meine, es ist immer schwierig, diese Effektivität von einzelnen Maßnahmen da zu evaluieren. Aber was relativ klar ist, auch im deutsch-französischen Vergleich und wo das herkommt, das ist, wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ist, dass die gewünschte Kinderzahl eigentlich durchweg für alle Jahrgänge, egal wo man hinguckt, in Frankreich höher ist als in Deutschland. Die ist in fast allen Ländern, sagen die meisten Leute, wenn sie fragen, wie viele Kinder wollen sie haben, ja, zwei. Aber in Frankreich ist es dann doch so, dass der Anteil derjenigen, die sagen, oh, ich kann mir auch drei und mehr Kinder vorstellen, doch über alle Jahrgänge eigentlich höher gewesen ist.
Bis heute gilt in Frankreich, wer viele Kinder bekommt, wird steuerlich entlastet. Ab dem zweiten Kind bekommt jede Familie Unterstützung vom Staat. Die Höhe des Kindergeldes ist abhängig vom Einkommen. Kinder, die können schon sehr früh und sehr lang betreut werden. In Vollzeit arbeitende Mütter mit Kleinkindern sind bei unseren Nachbarn selbstverständlicher als in vielen Teilen Deutschlands. Fast 60% der unter Zweijährigen gehen in Frankreich zur Betreuung. In Deutschland, da sind es noch nicht mal 40%. Doch trotz dieser sanften Maßnahmen gehen auch in Frankreich die Geburtenraten zurück.
Die Geburtenrate in allen europäischen Ländern ist sie seit einigen Jahren, also seit Corona, seit den Krisen, die wir in der Welt haben, die schlägt sich in den Geburtenraten nieder. Überall in Europa. Das heißt, es gibt fast gar keine Ausnahme. Und Frankreich ist ein Land, was eben auch betroffen ist, genauso wie Schweden. Nur im Unterschied zu Frankreich, Deutschland hat eine lange Tradition von niedrigen Geburtenraten. Frankreich, da ist man jetzt eher in Panik, weil man das ja auch nicht gewohnt ist und hat große Sorge, dass diese Geburtenraten keine temporäre Sache sind, die in dieser Krisenphase sich ergeben, dass das möglicherweise langfristig der Fall ist. Zumindest Befragungen zeigen, dass jetzt Kinderwünsche rückläufig sind. In Deutschland nicht so sehr, aber scheinbar in Frankreich und in Schweden gibt es einige Studien, die das zeigen. Und die Sorge ist schon, dass diese hohe Geburtenrate, die in Frankreich nahe am Bestandserhaltungsniveau liegt, dass das jetzt möglicherweise auch für Frankreich Geschichte ist. Aber ich würde denken, wir sind in besonderen Zeiten, was krisenhafte Bedingungen betrifft. Deswegen ist es sehr schwer zu beurteilen, ob das wirklich nur eine Phase ist oder ob, wenn sich denn vielleicht mal die Rahmenbedingungen verändern, die Geburtenrate wieder erhöht. Interessanterweise, wie gesagt, Frankreich reagiert da sensibler als Deutschland. Die haben jetzt, das finde ich sehr interessant, haben jetzt eine Aktion. Sie schicken allen 29-Jährigen einen Brief, um sie daran zu erinnern, dass sie Kinder bekommen sollen. Die Kollegen vom INET, also von der Demografie-Institut in Paris, die haben sich natürlich über diese Maßnahmen auch ein bisschen lustig gemacht.
Auch wenn das Bevölkerungswachstum weltweit sinkt und viele Gesellschaften von der Geburtenrate her schrumpfen, gäbe es keinen Grund zur Sorge, meint Soziologin Michaela Kreinfeld.
Ich würde sagen, da könnten wir ein bisschen positiver auf die Entwicklung schauen, weil da gibt es sehr viele Anhaltspunkte für. Erstmal wissen wir für Deutschland, dass die Kinderlosigkeit unter den Akademikerinnen aufgrund der familienpolitischen Maßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten jetzt eingeleitet worden sind, rückläufig sind. Das heißt, es gibt auch positive Entwicklungen. Teil des Geburtenrückgangs ist auch ein Rückgang von Teenage-Schwangerschaften. Das ist durchaus eine positive Entwicklung. Das heißt, in dieser ganzen Entwicklung sind auch viele positive Entwicklungen drin, auch dass Frauen eher sich für die Familiengründung entscheiden, wenn sie im Arbeitsmarkt etabliert sind. Das also früher war es so, dass viele Frauen auch nach Arbeitslosigkeit Kinder bekommen haben. Das heißt, sie haben sich die Strukturen, unter welchen Bedingungen man Kinder bekommt, verschoben und in vielerlei Hinsicht auch zum Positiveren hin. Deswegen gibt es gute Gründe, davon auszugehen, dass, wenn sich die ökonomischen Bedingungen mal stabilisieren, dass die Geburtenraten auch wieder nach oben gehen. Das heißt aber nicht, dass die Geburtenzahlen nach oben gehen, weil, wie gesagt, aufgrund von jahrelanger niedriger Geburtenrate sind die Anzahl der Frauen, die überhaupt Kinder bekommen können, jetzt nicht so wahnsinnig groß.
Also, wie viel bringt Bevölkerungspolitik am Ende? Das wollte ich vom China-Experten Klaus Mühlhahn wissen.
Sehr wenig, meiner Meinung nach. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Wenn man von den Erfahrungen Chinas lernen möchte, dann muss man Bevölkerungspolitik eigentlich anders denken. Eine Gesellschaft, ja, in der ein menschenwürdiges Leben, ein auskömmliches Leben möglich ist, in der sozusagen auch Stabilität, Verlässlichkeit herrschen, in der die Rahmenbedingungen klar sind, aber auch in der die Wirtschaft gut läuft. Ich meine, das sind die Vorbedingungen, unter denen Familien sich entscheiden, Kinder zu kriegen. Und wenn das aber nicht gegeben ist, wenn die Zukunft unsicher ist, wirtschaftlich oder politisch, weil man kein Vertrauen ins System hat, aber ehrlich gesagt auch, weil man die globalen Krisen sieht und kein Vertrauen drin hat, dann können sie mit Bevölkerungspolitik jedweder Couleur nicht erfolgreich sein.
Und was denkt ihr nach dieser Folge? Kann Bevölkerungspolitik funktionieren? Und wenn ja, welche Maßnahmen sind die richtigen? Schreibt uns eure Gedanken zum Thema gerne per Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Hier erreichen uns auch Kritik und Liebesbriefe. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter und hinterlasst eine gute Bewertung. Das nächste Mal geht's bei der Restesgeschichte um einen ganz besonderen Rohstoff: Gold.
Weil eben Gold anders als andere Metalle seinen Glanz nicht verliert, eignet sich's als Symbol für Dauerhaftigkeit, für Ewigkeit, für Stabilität. Es ist ja auch kein Wunder, dass die meisten Eheringe oder vergleichbare Symbole aus Gold sind.
Ich bedanke mich für Ihre Expertise in dieser Folge bei Michaela Kreinfeld und Klaus Mühlhahn. Recherche, Skript und Produktion Sonja Ernst und Carina Schröder. Redaktion Christian Röther. Faktencheck Johanna Plog und Katrin Krautwasser. Ich bin Antran, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Hallo, ich bin Astrid Freieisen vom Podcast Die Entscheidung. Bei uns geht's jeden Monat um politische Entscheidungen aus der Geschichte und wie uns die bis heute prägen. Die Recherche für die aktuelle Staffel war die schwierigste in meinem Leben, weil es war mein Großvater, der bei Olympia 1936 in Berlin dabei war.
Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet.
Er war besessen davon, Gold zu holen. Olympia 1936 in der NS-Diktatur. Warum konnten diese Spiele überhaupt stattfinden? Und belasten Sie heute die deutsche Bewerbung um Olympia 2036? Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann hört euch die neue Staffel von Die Entscheidung an. Mein Opa, die Nazis und Olympia. Ihr findet Die Entscheidung in ARD Sounds und den Link hier in den Shownotes.